Das meiste ist vollkommen unwichtig. Man sollte einfach atmen und dankbar sein. Das schreibt Elke Heidenreich in ihrem neuen Buch über das Altern. Es gibt kein Verbot für alte Weiber, auf Bäume zu klettern, zitiert Heidenreich in dem Buch auch Astrid Lindgren. Guten Tag, Frau Heidenreich.
Guten Tag, Herr Schröer.
Ja, Sie beginnen Ihr neues Buch über das Alter mit einem Cicero-Zitat, das ich hier mal zitiere. Mir jedenfalls war die Abfassung dieses Buches so angenehm, dass sie nicht nur sämtliche Beschwerden des Alters beseitigt, sondern das Alter sogar behaglich und angenehm gemacht hat. Zitat Ende. Warum war es denn so angenehm, dieses Buch über das Altern zu schreiben?
Ich weiß es auch nicht. Der Verlag rief mich an und sagte, wir machen eine Reihe Leben mit 10 Essays zu wichtigen Themen des Lebens. Also Schlafen, Lieben, Essen, Wohnen, Altern. Und ich habe sofort gesagt, Wohnen, das ist mein Ding. Ich bin so oft umgezogen. Dann haben die gesagt, nee, du sollst eigentlich Altern machen. Und dann habe ich gesagt, nee, dazu habe ich keine Lust. Und dann lag ich abends in meinem Bett und dachte, ich bin 81 oder damals war ich 80. Wer, wenn nicht ich? Ich weiß, was es ist, Altern. Ich habe nur noch nie so richtig drüber nachgedacht. Und dann habe ich den Verlag angerufen und gesagt, gut, ich mach's. Und habe mich hingesetzt. Und das Schöne und Angenehme war, dass ich wirklich zum ersten Mal über mein Alter überhaupt nachgedacht habe. Ich habe es auch nicht verdrängt vorher. Aber ich habe mich nie so wirklich damit beschäftigt, was jetzt eigentlich los ist in meinem Leben. Und habe gemerkt, dass mir das einen Riesenspaß macht, weil ich das Alter nämlich richtig schön finde. Ich leide überhaupt nicht unterm Altsein oder unterm Altwerden. Ich warte auch nicht auf den Tod, sondern ich finde es ein ganz tolles Geschenk, was ich jetzt habe, diese zusätzlichen Jahre. Und dann ging es mir leicht von der Hand.
Und Sie beginnen das Buch mit einem grandiosen Einfall, denn Sie erzählen Ihr Leben aus 2 verschiedenen Perspektiven.
Und das kann jeder von uns. Wir können sagen, es ist alles schiefgegangen oder wir können sagen, es war alles wunderbar. Denn wir haben doch alle beides, oder finden Sie nicht?
Das stimmt. Und so zitieren Sie auch Voltaire in Ihrem Buch. Da es für die Gesundheit sehr förderlich ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein.
Ja, ich habe das irgendwann beschlossen. Ich habe beschlossen, mich nicht aufzuhängen an den Sachen, die schiefgegangen sind. Der erste Lebenslauf zeigt, was mir alles schiefgegangen ist und was alles nicht schön war. Und beim zweiten sage ich, was alles gut war. Und es ist immer die Sicht auf die Dinge, die man sich selber erlaubt.
Aber hängt doch auch von der Tagesform ab. Klappt nicht immer, oder?
Klappt nicht immer. Aber es ist eine grundsätzliche Einstellung, ob ich die Dinge negativ oder positiv sehen will. Ob ich mich hängen lasse oder ob ich tätig bin, tatkräftig. Ich war immer tatkräftig.
Ganz klar, in einem Buch übers Altern kommt auch das Thema Sterben und Tod vor. Sie schreiben ja auch ich muss sterben. Natürlich ist das ein furchtbarer Gedanke. Man schiebt ihn weg und erst im Lauf des Lebens verliert er an Schrecken. Und im Alter wird er auf einmal tröstlich. Ist das so? Warum?
Ja, das ist so. Sie kennen doch das schöne Zitat von Hugo von Hofmannsthal aus Der Tor und der Tod. Da sagt der Tod, als er den Toren holt, warum hast du so viel Angst? Ich bin nicht schauerlich, bin kein Gerippe. Ein großer Gott der Seele steht vor dir. Wir müssen uns nicht grämen vor dem Tod. Milliarden haben es geschafft vor uns, da werden wir es doch auch schaffen. Der Tod ist das normale Ende des Lebens, das machen wir uns nur immer nicht klar. Der kann mit 17 kommen, mit 30, mit 50. Warum soll ich so viele Jahrzehnte damit verbringen, Angst davor zu haben? Wo ich weiß, es ereilt mich sowieso. Ich habe davor keine Angst.
Aber wäre es nicht schön, unsterblich zu sein?
Aber wie furchtbar wäre das? Es gibt eine Oper von Leos Janáček, die heißt Die Sache Makropoulos. Da ist eine Frau durch ein Serum, was ihr Vater erfunden und an ihr getestet hat, unsterblich. Das heißt, sie muss 300 Jahre leben, dann lässt die Wirkung nach. Und sie ist fix und fertig, weil sie verliebt sich immer wieder neu. Die Männer sterben, sie erlebt immer wieder dasselbe. Und sie sagt, mein Gott, was wäre ich froh, wenn das endlich vorbei wäre. Ich denke, wenn man 8 Jahrzehnte oder 9 oder noch länger gelebt hat, kann man sehr gut loslassen und sagen, das war jetzt mein Leben, jetzt sind die anderen dran, ich kann jetzt gehen.
Und die Begrenzung des Lebens hat auch etwas Sinnvolles, oder?
Völlig. Jean-Paul hat gesagt, bei der Geburt unseres Lebens wird ein Pfeil abgeschossen und er trifft in der Todesstunde. Wann die ist, wissen wir nicht, das ist gut. Das fände ich schrecklich, wenn wir das wüssten, denn dann hätten wir Angst auf diesen Tag hin. Aber da wir das nicht wissen, leben wir bis dahin unsere geschenkte Zeit.
Nun ist Ihr Buch, weiß Gott, aber auch kein Mythen in Tüten. Ach, lasst uns alles fröhlich sein, weil wir sterben müssen. Absolut nicht. Ich zitiere auch noch mal. Natürlich habe ich manchmal Angst. Angst vor dem letzten Atemzug, dem Dunkel danach, dem Nicht-mehr-Sein. Diese Angst kommt manchmal in den Nächten. Und wie gehen Sie mit dieser Angst um?
Ich glaube, dass jeder Mensch, der alt ist, diese Nächte kennt. Tagsüber ist man eigentlich noch ganz fit. Man hat das eine oder andere Zipperlein. Das ist ja ganz klar, dass ein paar Sachen und Defizite auftauchen im Alter. Aber damit kommt man klar und kann sich auch trösten mit Freunden oder mit einem Glas Wein oder einem Spaziergang. Aber nachts liegt man wach. Ich habe mit vielen alten Menschen geredet, zwischen 3 und 5 liegen alle wach. Und nachts, das wissen Sie alle aus Erfahrung, werden die Sorgen größer, werden die Schmerzen schwerer. In den Krankenhäusern sind die Nächte das Schlimme, nicht die Tage. Und so liege auch ich in meinem Bett und denke, oh Gott, was soll nur werden? Was muss ich alles noch machen? Was habe ich alles falsch gemacht? Und wann wird es soweit sein? Und was kann ich noch ändern auf der letzten Strecke? Und morgens werde ich wach und denke, jetzt muss der Hund raus. Und stehe auf und bin wieder tätig. Und das hilft gegen diese Ängste. Nachts holen die einen ein, das kann man aber auch zulassen, denke ich.
Welche Rolle spielt denn das Erinnern im Alter?
Ja, man sagt ja immer, dass die Erinnerungen an die Kindheit wiederkommen, so weit zurückgehen. Das habe ich noch nicht so. Jemand, der schreibt wie ich, erinnert sich immer, weil das Schreiben ist ja immer eine Erinnerung an etwas, was man sich ausgedacht oder erlebt hat oder von anderen gehört. Und Erinnern hat für mich immer eine große Rolle gespielt. Darum schreibe ich auch Tagebuch, um nichts zu vergessen. Aber ich habe noch nicht festgestellt, dass das jetzt im Alter schlimmer würde. Ich denke nicht dauernd an meine Kindheit. Ich bin überhaupt ein Mensch, der nicht sehr zurückblickt. Ich blicke nach vorne.
Aber Erinnerungen können auch ein Schatz sein.
Ja, ich hatte viele schöne Jahre, aber ich finde die Jahre, die ich jetzt habe, auch sehr schön und ich bin mit denen zufrieden. Ich muss mich nicht an die anderen noch erinnern.
Nun spielt ja die Gesellschaft eine enorme Rolle, was das Altern beschreibt. Die Gesellschaft weist uns die Rolle zu, die wir im Alter zu spielen haben. Und diese Rolle ist ja, weiß Gott, nicht immer eine behagliche Rolle, oder?
Die hat sich auch im Laufe der Jahrhunderte sehr geändert. Früher waren die Alten mal die Weisen, die man im Familienverbund mit an den Tisch holte, weil sie auch den Hof vererbten und der Hofvorsteher waren oder der weise alte Mann. Dann gab es eine Zeit, wo man die Alten oder auch Völker, vielleicht nicht eine Zeit bei uns, aber bei anderen Völkern, wo man die Alten ausgesetzt hat und hat sterben lassen, weil man sie in der Gemeinschaft für nutzlos erachtete. Alter gilt ja oft als nutzlos, weil nicht mehr produktiv. Das hat immer damit zu tun, in welcher Zeit man lebt. In unserer Zeit heute sehen wir doch, dass wir ganz anders altern als unsere Eltern. Meine Mutter schien mir mit 50 eine alte Frau zu sein. Damals hat die Gesellschaft Frauen auch unsichtbar gefunden mit 50. Ich fühle mich heute mit 80 überhaupt nicht unsichtbar. Ich bin noch voll im Leben und da hat sich was geändert. Das hat was zu tun mit der Veränderung der Gesellschaft, mit der Öffnung auch enger intellektueller und moralischer Grenzen. Das hat aber natürlich auch zu tun in unserem Land mit guter ärztlicher Versorgung, mit besserer Hygiene als früher. Wir haben die Chance, älter zu werden und wir werden das selbstbewusst und gesund.
Ihr Buch ist ja voller Zitate. Man merkt, dass Sie eine sehr belesene Frau sind.
Und ich sage Ihnen, ich habe die nicht gesucht. Die sind mir beim Lesen wirklich gekommen, beim Schreiben, weil ich dachte, jetzt fällt mir das alles wieder ein, dass ich seit Jahren schon über dieses Thema lese und denke. Und dann war das ganz leicht, das alles zusammenzukratzen.
So war auch mein Leseerlebnis. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, da ist jemand, die oder der zeigen will, mein Gott, was habe ich alles gelesen?
Nein, nein, nein. Es waren zum Teil auch Bücher von ganz unbekannten Autoren. Also wer kennt Jane Campbell oder Annette Mingels, die ich gelesen habe, während ich das Buch schrieb. Und mir fiel auf, überall kommt dieses Thema Alter und Abschied vor. Also habe ich gleich ein paar Sätze daraus genommen. Also ich habe gar nicht groß gesucht. Ich habe gesucht nach Montesquieu und Seneca und Schopenhauer, weil von denen weiß ich aus dem Studium, die haben über das Alter viel gesagt. Aber mit denen war ich eigentlich nach einem Satz fertig, weil die haben außer Schopenhauer alle nur gejagt.
Wo Sie gerade Jane Campbell sagen, die zitieren Sie auch in Ihrem Buch, muss ein ganz wunderbares, hat mich gleich
ganz
neugierig gemacht.
Kleine Kratzer heißt es.
Kleine Kratzer und Jane Campbell beklagt in diesem Buch, dass die Alten immer nur von den Jungen beschrieben werden, dass das Alter als eine Anhäufung von Krankheiten, Beschwerden und Falten beschrieben wird. Dabei sei es ein Prozess der Enteignung. Freiheit, Respekt und Lust werden uns genommen. Wie können wir denn dieser Enteignung entkommen? Geht das überhaupt?
Das geht mit Protest. Also Jane Campbell ist selber 80, ist Psychoanalytikerin und hat gesagt, immer schreiben nur die Jungen, eben Mutter ist dement, Vater ist alt und krank, wir müssen das Elternhaus auflösen. Und sie sagt, jetzt schreibe ich mal über Alte, wie ich das sehe. Und sie beschreibt alte Leute mit Liebesaffären, mit Leidenschaften, mit Bosheiten, wie sie es ihr ganzes Leben hatten. Man wird doch nicht im Alter ein anderer Mensch, nur weil man alt ist. Das wird von der Gesellschaft einem gesagt, du darfst jetzt keine hohen Hacken mehr tragen. Das merke ich selber, wenn meine Füße nicht mehr danach sind. Das muss mir niemand sagen. Miniröcke sehen doof aus im Alter, also eine gewisse Dezenz ist angebracht. Aber ich lasse mir von niemand vorschreiben, wie ich zu sein habe, nur weil ich alt bin. Und da macht sie Mut.
Sie haben es bereits angesprochen, über das Altwerden wird ungern geredet. Der Jugendkult, man muss sich operieren lassen, das Gesicht straffen lassen.
Bitte nicht.
Oder das Alter wird verdrängt oder auch die Alten werden ja immer noch in Pflegeheimen kaserniert.
Naja, wenn sie krank sind und wirklich elend sind und niemanden haben, der sich um sie kümmert, dann geht es wahrscheinlich nicht anders. Aber es ist ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft. Wenn sich Leute, die eine Familie haben, die Kinder haben, mit diesem Familienverband besser arrangieren könnten, wäre es für alle besser. Aber das ist eben nicht mehr so, dass wir in großen Familien leben, wo auch auf die Großmutter noch aufgepasst wird. Das ist vorbei. Und dann kommen die Pflegeheime. Und das ist ein sehr trauriges Kapitel. Und ich hoffe, dass das noch weit von mir weg ist oder gar nicht passiert.
Oder dass wir neue Formen entwickeln.
Dass wir neue Formen entwickeln in der Gesellschaft, was ja auch überall versucht wird. Das gemeinschaftliche Wohnen.
Natürlich müssen wir hier im Domradio auch über Gott und den Glauben sprechen, wenn wir über Altern und Tod reden. Sie schreiben in Ihrem Buch, und Gott, ja, der wohnt rechts vom Pflaumenbaum, habe ich mal irgendwo gelesen. Ist möglich. Das ist ja eine ganz nette Vorstellung von Gott, aber auch eine Vorstellung, die jetzt nicht so zentral in Ihrem Weltbild ist, dass sie trösten könnte, oder?
Nein, es tröstet mich nicht, aber mich tröstet die Natur und der Pflaumenbaum ist ja auch ein Teil der Natur. Die Schönheit, die jedes Jahr wieder so wie jetzt im Frühling aufsprießt, das ist für mich alles göttlich, diese Fügungen in der Natur, dieses Leben um uns herum. Der Kinderglaube an den lieben Gott ist mir irgendwann im Laufe meines Lebens verloren gegangen. Diesen Trost habe ich nicht mehr.
Aber die Literatur tröstet Sie.
Die Literatur tröstet mich und viele sehr gläubige Menschen wie Julian Green haben das ja alles. Und ich lese das mit großem Respekt und manchmal mit Neid und mit Bewunderung. Für mich ist es nichts, aber ich finde es schön, wenn es andere haben und ich nehme dann daran teil.
Finden Sie es denn gar nicht enttäuschend, dass alles absolut vergänglich ist?
Nein, ich finde das wunderbar. Das ist so ein tröstlicher Gedanke, dass dieser ganze Scheiß auch irgendwann mal aufhört. In meinem Leben und auch in dem Leben anderer Leute und vielleicht sogar im Leben der ganzen Welt. Und dass es Chancen gibt für Neues, für immer neues Leben.
Aber die großartige Elke Heidenreich wird es eines Tages auch nicht mehr geben.
Ist das nicht toll?
Ich bedauere. Nein.
Ich bin doch jetzt
Nein.
da. Ich mache doch alles. Ich bin doch schon so kregel und überall präsent. Und irgendwann mache ich die Augen zu und sage, so, jetzt lasst mich aber in Ruhe. Jetzt ist Schluss.
Ja, aber
ich habe da keine Angst vor und ich finde das auch ganz gut.
Wir würden das sehr bedauern. Also das
ich danke
ist ja
Ihnen,
klar.
Aber ich glaube nicht.
Ich empfinde uns ältere vergnügte Frauen heute oft als eine Avantgarde, weil wir genauso wenig mit 80-jährigen Männern zusammenleben wollen, wie offenbar 80-jährige Männer mit alten Frauen. Auch das schreiben Sie in Ihrem Buch.
Aber ja, das muss man doch mal sagen. Überall wird darüber geredet, dass ältere Männer sich immer jüngere Frauen holen. Da brauche ich ja jetzt keine Beispiele zu nennen, von Robert De Niro über Charlie Chaplin und weiß nicht. Also immer der alte Mann mit der jungen Frau. Das hat sich längst geändert. Ältere Frauen haben sehr oft jüngere Partner. Und das liegt nicht daran, dass sie dringend die Jugend suchen, vielleicht auch in manchen Fällen. Das ergibt sich, weil auch jüngere Männer gern mit älteren Frauen zusammen sind, weil die schon reifer und gelassener sind, nicht mehr jeden Samstag eine neue Handtasche kaufen müssen, keine Kinder mehr wollen, finanziell versorgt sind. Und es lebt sich sehr bequem mit einer etwas älteren Frau als mit einer leicht angehysterischen 30-Jährigen.
Aber vielleicht brauchen wir da noch ein paar Jahrzehnte, bevor das absolut etabliert.
Und ich glaube, das hat sich schon ziemlich etabliert. In meinem ganzen Freundeskreis haben die Frauen jüngere Männer.
Die Welt der Zukunft ist nicht mehr meine.
Nein, ich nehme nicht mehr an ihr teil. Ich bin, solange ich in ihr drin bin, in die Welt der Gegenwart, ist es noch meine. C.S. Noteboom, der wunderbare holländische Schriftsteller über 90, sagt, solange man in der Welt ist, soll man, wenn man noch kann, geistig an ihr teilnehmen. Und das tue ich. Aber ich bin nicht mehr verantwortlich für Entscheidungen. Ich sitze nicht mehr in den vordersten Reihen. Ich nehme teil, aber die Welt der Zukunft ist nicht mehr meine. Dann müssen andere teilnehmen.
Und Ihr Grundgefühl ist nicht Verlust, sondern Dankbarkeit?
Dankbarkeit, immer, mein ganzes Leben schon. Immer habe ich gedacht, aus dieser Situation bin ich rausgekommen. Diese Krankheit habe ich überstanden. Aus dieser Krise habe ich es rausgeschafft. Jetzt würden Sie als gläubiger Mensch mich fragen, wem ich denn danke. Als Kind faltet man die Hände und sagt, danke, lieber Gott, dass ich nochmal versetzt worden bin in der Schule. Das kann ich nicht mehr. Aber mein tiefes Grundgefühl ist Dankbarkeit für das Leben, das ich hatte und noch habe. Ich weiß nicht, an wen es sich richtet. To whom it may concern. Irgendjemand wird diese Dankbarkeit im All auffangen.
Was mag denn das, dass Sie so geworden sind, hervorgerufen haben? Ist es der Charakter, das Talent, die Erziehung, das Glück in dieser Zeit geboren oder ist es alles zusammen?
Es ist alles zusammen. Es ist das Glück, in einem Land aufgewachsen zu sein, das 70 Jahre lang in meiner Lebenszeit keinen Krieg hatte, das eine Demokratie ist. Frauen in Afghanistan und in Afrika haben ganz andere Probleme als ich. Ich weiß, wie privilegiert ich bin. Ich habe ein Talent zum Glück. Ich bin oft im Unglück und habe oft Krisen, aber ich habe ein Talent, mich da immer wieder rauszuziehen.
Aber wo Sie das mit der Demokratie sagen, da darf man jetzt auch ruhig mal politisch werden, nicht? Das ist nicht eine Selbstverständlichkeit. Gerade jetzt müssen wir auch dafür einstehen.
Aber oder? Das tun wir ja. Wir sehen ja überall Demonstrationen. Wir sehen zwar diese paar Idioten von rechts, aber ich glaube nicht, dass die sich durchsetzen. Wir sehen sie übrigens nicht nur bei uns, wir sehen sie weltweit. Und das gab es immer, Nationalismus und verbohrte Menschen. Und ich hoffe, dass irgendwann doch die Intelligenz über die Dummheit siegt.
Frau Heidenreich, darf ich Sie fragen, ob Sie eine Patientenverfügung haben?
Ganz ehrlich, ich weiß es nicht mal. Ich habe eine beste Freundin, die auch meine Erbin ist. Und mit der habe ich alles besprochen. Ich glaube, wir haben mal eine gemacht. Ja, die hat sie dann wohl vor zig Jahren, so wie wir auch ein Testament gemacht haben. Ich möchte, dass, wenn mein Hirn nicht mehr funktioniert, man keine lebenserhaltenden Maßnahmen mehr anwendet. Das ist klar festgelegt.
Und
stimmt, ja. Ich habe eine Freundin, die Ärztin ist. Die weiß das auch, ja.
Und über die Beerdigung, ist Ihnen das ganz wurscht?
Völlig wurscht. Ich habe gesagt, bitte keine Feier, keine Predigt, keine Orgel, keine Tränen, keine Freunde, keine Versammlung, kein Streuselkuchen, kein Grab, kein Grabstein. Verbrennen und dann mitteilen, Elke ist gestorben. Fertig.
Aber vielleicht würde das all die Menschen, die Sie lieben und mögen, trösten, wenn Sie sich noch einmal treffen würden.
Dann muss ich leider diesen Trost verweigern. Man weint ja doch nur. Ich war gerade wieder auf einer Beerdigung. Wissen Sie, das Schlimmste am Altwerden sind nicht die eigenen Zipperlein, sondern wie oft ich in den letzten Jahren an Gräbern gestanden und geweint habe. Bei Hans Neuenfels, bei unserem wunderbaren Jürgen Flimm hier aus Köln, bei Tommy Ungerer. Lauter Leute, die ich 50 Jahre kannte, mit denen ich viel gearbeitet habe. Jetzt gerade ist meine Freundin Elisabeth gestorben. Und ich habe ja eine kleine Rede gehalten bei der Beerdigung. Das ist so traurig und das nimmt einen so mit. Ich möchte das niemandem zumuten bei mir.
Ihre Freundin Elisabeth, die auch in dem Buch vorkommt.
Buch gewidmet ist auch,
106 Jahre. Ich hatte das durchgelesen, habe dann gegoogelt und sah dann die Todesanzeige.
Ist gerade gestorben. Sie hat das Buch noch mitgekriegt und ist 3 Tage später gestorben. Auch so ein Glück in meinem Leben. Sie wollte auch nicht mehr.
Aber wenn man sich zusammen an einem Grab versammelt und gemeinsam weint.
Habe ich nicht gemacht. Ich war nur in der Messe. An Gräber gehe ich schon gar nicht mehr. Ich will nicht in dieses Loch gucken.
Aber es kann für andere was Tröstliches haben.
Für andere, für mich nicht. Ich mach's nicht.
Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.
Ja, das ist ein Psalm, der auch gesungen sehr schön ist. Von Bach, oder?
Also die Bibel ist für Sie dann doch noch ein großer Schatz.
Die Bibel ist ein großer, ich bin ja Literaturmensch. Die Bibel ist ein großes Stück Literatur. Natürlich kenne ich meine Bibel, nicht alles, nicht jeden. Ist doch klar, wer kennt sie schon ganz, außer dem Papst natürlich. Ich finde, die Bibel hat tolle Geschichten und auch tolle moralische Grundsätze zum Teil. Ich versuche auch, die 10 Gebote einzuhalten. Ich bin trotzdem kein gläubiger Mensch. Ich bin ein moralischer Mensch.
Über Glauben könnten wir jetzt ja noch lange reden, was Glauben ist und nicht Glauben.
Da zanke ich mich immer mit Manfred Lütz drüber, der gerade ein Buch geschrieben hat über den Sinn des Lebens. Darüber reden wir demnächst auf der Phil Cologne. Und wir sind da völlig verschiedener Ansicht und sind trotzdem Freunde.
Der ist ein sehr gläubiger Mensch.
Ein sehr gläubiger Mensch. Und er ärgert mich immer und ich ärgere ihn immer.
Erstaunlich, dieses Buch Altern ist jetzt 2 Wochen auf dem Markt. Es ist Wahnsinn. Es
noch
fällt
keine
auf
2 Wochen.
So fruchtbaren Boden. Wie erklären Sie sich das? Es ist der
ich
Wahnsinn.
Ich bin fassungslos. Es ist in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich auf Platz 1 innerhalb von 10 Tagen. Ich ersticke zu Hause in Anfragen, Interviews, Mails, Briefen, in Postbergen von Leuten, die sagen, jetzt habe ich keine Angst mehr vorm Alter. Und jetzt ist es nicht so, dass mich ein Erfolg nicht freut. Wen freut ein Erfolg nicht? Aber ich denke bei diesem kleinen Essay von nur 100 Seiten gar nicht an den Erfolg. Ich denke, wie bedürftig sind die Menschen, dass ich kommen muss und ihnen sagen, mein Gott, habt doch keine Angst vorm Alter. Es ist doch eine schöne Zeit. Sitzt nicht in der Ecke mit Gesundheitsschuhen und denkt, es ist vorbei und wartet auf den Tod. Geht raus, esst ein Eis, haut euer Geld raus. Was müssen die Kinder erben? Gönnt euch den besten Wein, den ihr kriegen könnt im Lokal. Geht ins Kino nachmittags, wenn ihr abends Angst habt. Aber macht was, sitzt nicht rum. Und wenn ihr noch könnt, engagiert euch sozial. Es gibt so viele Ecken, die Obdachlosen, die Tafel, all die Ausländer, die nicht zurechtkommen mit Behörden. Wenn ich nicht so viel arbeiten würde, hätte ich sofort so einen Job im Sozialen. Macht irgendwas, dann hat euer Leben einen Sinn. Und dass da so viele drauf anspringen, zeigt mir, was für ein Bedarf da ist, wie bedürftig sie sind, wie ratlos sie sind. Dass niemand den Alten sagt, Herrgott, genieß doch dein Leben, ist doch noch schön. Ich sag's jetzt mal, genießt es ist schön.
Dieses Buch hat uns gefehlt.
Ich habe es nicht gewusst. Aber ich habe gemerkt beim Schreiben, dass eine positive Energie reinfließt. Und ich merke, dass die Leute die wahrnehmen. Und es macht mich richtig glücklich.
Also ich verspreche Ihnen, wenn Sie dieses Buch lesen, sind Sie heiterer danach, als Sie vorher waren. Mit 80 muss man loslassen können. Der Countdown läuft, der Pfeil fliegt. Soweit dies. Mit diesen Sätzen endet Elke Heidenreichs neues Buch über das Altern. Dieses Buch ist ein Buch für alt und für jung. Selten habe ich ein so lebenskluges, ein so unterhaltsames und so heiteres Buch über das Altern gelesen. Altern, das Buch von Elke Heidenreich, ist bei Hansa Berlin erschienen. Das Buch hat 110 Seiten, kostet 20 Euro. Ein wirklich riesengroßes Dankeschön für das Interview und für dieses Buch, Frau Heidenreich.
Ich danke Ihnen, lieber Herr Schröer, für Ihre Einschätzung und für Ihre Einladung und Ihre Treue zu mir. Das alles macht das Alter ja auch schön, dass man noch bemerkt wird. Ich danke Ihnen.
Danke.